Ja, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass du heute da bist und hier in die Casino-Gemeinde gekommen bist. Und Heinz hat uns ja hier gerade alle schon vorgestellt, deshalb will ich gar nicht ewig weit ausholen. Ich bin Nico, 28 Jahre alt, verheiratet mit Rebecca und Schüler der Bibelschule Brake. Und ich habe euch heute zum Beginn eine Statistik mitgebracht. Und jetzt müsste der Beamer gehen. Genau. Das ist aus dem Handelsblatt, also ein Wirtschaftsmagazin. Und die Statistik ist vom 15.02., also recht aktuell. Und da wurden 3000 Arbeitnehmer befragt. Und was sehen wir auf dieser Statistik? Fast 2/3 der befragten Arbeitnehmer zwischen 16 und 57 Jahren, denen ist die eigene Flexibilität und die eigene Work-Life-Balance wichtiger als die Interessen der Kollegen oder die Interessen der Firma, für die sie arbeiten. Ja, die 58- bis 67-Jährigen sind da nicht ganz so schlimm mit dabei, das sind es 43%. Und ich weiß natürlich nicht, jeder von euch, der heute hier sitzt, der ist Arbeitnehmer im Moment. Manche gehen noch zur Schule, manche sind schon in der Rente. Aber was ich weiß, ist, dass wir alle heute in derselben Gesellschaft leben. Und in unserer heutigen Gesellschaft, das sind Selbstverwirklichung und Individualismus, das sind Werte, die wirklich dominieren. Und die Bibel, die berichtet uns von einer Zeit, in der es ähnlich zuging. Und wir haben die Lego-Tage über von einer Frau gehört, nämlich von Ruth. Und um die wird es heute auch gehen. Und das Thema wird sein, Ruth, ein Zeugnis echter Hingabe. Weil Ruth ist eine Person, die das richtig gut veranschaulicht und sie zeigt uns mehrere Komponenten, was es für Hingabe, für ein hingegebenes Leben braucht. Und das Erste, was man braucht, um hingegeben zu leben, ist eine Entscheidung. Und die Ruth, die war eine Moabiterin, die hat zur Zeit der Richter in Moab gelebt. Und das war eine Zeit im alten Israel, da ist das Volk immer wieder von Gott abgefallen, immer wieder Gott untreu gewesen. Und als Folge dessen gab es militärische Auseinandersetzungen, Hungersnöte. Und Richter 21, Vers 25 beschreibt die Zeit richtig treffend. In jenen Tagen war kein König in Israel, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Und genau in der Zeit, da gab es eine Hungersnot in Israel und der Elimelech, der hat in Bethlehem gewohnt und der ist ausgewandert nach Moab mit seiner Frau Naomi und seinen beiden Söhnen. Und angekommen in Moab, da ist Elimelech gestorben leider und seine beiden Söhne, die hießen Machlon und Kilchon, die haben moabitische Frauen geheiratet, also im Ausland. Und die hießen Ruth und Orpah. Und 10 Jahre später, danach die nächste Tragödie, die beiden Männer sterben auch. Und jetzt ist nur noch Naemi da und Ruth und Orpah, nur noch 3 Frauen. Und in der damaligen Gesellschaft war das wirklich eine Katastrophe für die Absicherung und auch für den Status in der Gesellschaft. Und in dieser Situation sagt Naemi, sie hat gehört, dass die Hungersnot in Israel zu Ende gegangen ist. Also der Grund, warum sie ursprünglich ins Ausland gegangen sind und jetzt will sie umkehren. Sie geht zurück nach Israel und die beiden Schwiegertöchter, die Ruth und die Orpah, die gehen mit. Obwohl die das nicht müssen, also das ist freiwillig. Und die Naemi, die sagt dann zu den beiden, Mensch, was kommt ihr mit mir mit? Bleibt doch in Moab, da findet ihr vielleicht einen Mann, den ihr heiraten könnt. In Israel, das ist wirklich ganz schwierig. Und die beiden, die lassen sich aber nicht abwimmeln, sondern die erheben Einspruch und wollen mitgehen. Und die Naemi, die ist, die mag die wirklich sehr und die unternimmt einen zweiten Anlauf, der gut gemeint ist und sagt, mal ganz im Ernst, wenn, dann könntet ihr, so nach dem Motto, ne, Kinder von mir heiraten, also Söhne. Ich habe keine Söhne Und selbst wenn ich jetzt heute heiraten würde und schwanger werden würde, das wird ewig dauern, bis die alt sind. Das macht gar keinen Sinn, mitzugehen. Ja, und die Orpa, die lenkt dann ein und sagt, gebt nach. Und wir lesen das. Die beiden, die erhoben die Stimmen und weinten zum Abschied. Die Orpa ist gegangen und die Ruth, die hing ihr an. Und dieses Anhängen, das meint so ein festes, so ein Ankleben, so ein Klammern, so ein fest entschlossen zu sein, sich an Naomi zu binden, in dem Fall, egal was es kostet. Und die Naomi, die gibt immer noch nicht auf. Die Ruth, die hängt da wie so eine Klette an ihr und sie will es ihr nochmal ausreden. Und dazu möchte ich euch ein paar Verse vorlesen. Und da lese ich aus Ruth 1, die Verse 15 bis 18. Sie aber sprach, also das ist Naomi, siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihren Göttern. Kehre du auch um deiner Schwägerin nach. Aber Ruth antwortete, dringe nicht in mich, dass ich dich verlassen und mich von dir abwenden soll. Denn wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Und wo du bleibst, da will auch ich bleiben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Da wo du stirbst, da sterbe auch ich und dort will ich begraben werden. Der Herr tu mir dies und das und noch mehr, wenn ich der Tod allein uns scheiden soll. Als sie nun sah, dass sie sich fest vorgenommen hatte, mit ihr zu gehen, ließ sie davon ab, ihr zuzureden. Ja, Ruth entscheidet sich einmal für Gott und für ihre Schwiegermutter. Und das ist echt voll bemerkenswert, weil das war eine Entscheidung für echte Hingabe unter schweren Umständen. Und eine Entscheidung heißt ja immer, ich nehme die eine Option und scheide mich von der anderen Option. Ich kann nur eins haben, beides geht nicht. Das ist hier und hier. Ich muss eine Entscheidung treffen. Und Ruth macht das so. Und von was scheidet sie sich? Sie scheidet sich von ihrer Ursprungsfamilie, von ihrem vertrauten Umfeld, von ihrem Herkunftsvolk, von den Göttern ihres Volkes und von ihrer bisherigen Weltanschauung. Das lässt sie hinter sich. Und stattdessen entscheidet sie sich für die Treue zu ihrer Schwiegermutter, für ein unbekanntes Umfeld, fremdes Volk. Die war da noch nie in Israel, die hat noch nie die Sprache gesprochen, die kennt da niemanden. Alles fremd, alles neu. Und dann kann man auch nicht mal kurz auf Google gehen, hier, wie sieht es in dem Land aus, zeig mir ein paar Bilder. Das gab es damals nicht. Und sie entscheidet sich für den lebendigen Gott und für eine neue Weltanschauung. Und das Ganze tut sie, obwohl das menschlich gesehen total naiv war. Und ihre Schwiegermutter, die will ihr das mehrfach ausreden. Und die Schwiegermutter ist ja die einzige Gläubige, die im Umfeld noch lebt. Und die hat ihren Mann verloren, die hat ihre zwei Söhne verloren. Ruth selber, die hat ihren Mann verloren. Und Naomi, die Schwiegermutter, die ist resigniert. Die ist verbittert, die lebt mit Gott und trotzdem muss die solche Rückschläge hinnehmen. Und Ruth sagt aber, ich komme trotzdem mit. Sie weiß ja nicht, wie die Sache ausgeht. Ich meine, wir können da, das sind im Buch Ruth 4 Kapitel, wir können das, ist vielleicht in einer halben Stunde durchgelesen. Aber die Ruth damals, die wusste nicht, wie die Geschichte ausging. Das könnte auch der totale Griff ins Klo sein. Aber was macht sie? Sie trifft die Entscheidung, auf Gott zu vertrauen. Und sie ist mutig, entschlossen und treu. Und sie zeigt echte Hingabe. Und das wird ja auch später attestiert von Boas. Auf den kommen wir gleich zu sprechen. Und da heißt es in Ruth 2, Vers 12, der Herr vergelte dir deine Tat und dir werde voller Lohn zuteil von dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um Zuflucht zu suchen unter seinen Flügeln. Ja, die Woche war ich unterwegs, ich war am Mittwoch leider nicht da, da war ich auf einer Beerdigung. Und ich habe da eine Geschichte von einem Soldaten gehört, in der Predigt, die es sich zur Zeit des US-Präsidenten Abe Lincoln zugetragen haben soll. Das ist der Kollege. Und es gab damals einen Soldaten, der hatte Probleme und der hat die Hilfe des Präsidenten gebraucht. Aber er ist nicht an den Präsidenten rangekommen, weil da Wachen davor standen und die haben ihn abgehalten. Die Wachen standen hier, der ist nicht rangekommen an den Präsidenten. Und was machte er? Er ging einfach frustriert in den Park, hat sich da auf eine Bank gesetzt und hat geweint. Und irgendwann ist ein kleiner Junge hergekommen und er hat dem kleinen Jungen sein Herz ausgeschüttet. Und dann hat der kleine Junge zu ihm auf einmal gesagt, er ist aufgestanden, hat gesagt, komm mit. Und der Mann ist dem Jungen hinterhergelaufen und sie sind wieder zum Weißen Haus. Aber dieses Mal ging es nicht über die Haupttreppe, sondern wie ihr sehen könnt, über den Hintereingang. An den Wachen vorbei und der Junge läuft schnurstracks, ohne zu klopfen, einfach ins Büro des Präsidenten rein, der gerade im Gespräch mit seinem Außenminister war. Und der Präsident, der sieht den kleinen Jungen, dreht sich und sagt, Ted, mein Sohn, wie kann ich dir helfen? Und der Junge sagte daraufhin, dieser Mann braucht deine Hilfe. Ja, der Mann, der kann sein Problem nicht selbst lösen. Und bevor er die Hoffnung völlig wegschmeißt, völlig aufgibt, folgt er diesem Jungen einfach nur, weil der Junge gesagt hat, komm mit. Und die Problemlösung für den Soldaten ist, dass der Junge zum Präsidenten sagt, dieser Soldat braucht deine Hilfe. Und nur deshalb kümmert sich der Präsident darum. Also der Sohn hat seinen Dienst geleistet und das Problem, das liegt jetzt hier auf dem Tisch des Präsidenten, des mächtigsten Mannes der Welt. Ja, was hat die Geschichte mit dir zu tun? Ich habe uns zwei Bilder mitgebracht. Das ist unser Ist-Zustand, wenn wir Gott nicht kennen. Wir stehen auf der einen Seite und Gott ist auf der anderen Seite. Und zwischen uns ist ein tiefer Graben, der uns trennt. Und wir können nicht mit Gott auf derselben Seite stehen, weil Gott heilig ist, aber wir haben Schuld, diese Schuld ist zwischen uns, die trennt uns. Und das ist wie Licht und Finsternis, das geht einfach nicht zusammen. Aber Gott wollte nicht, dass es so bleibt. Und deshalb hat er seinen Sohn Jesus Christus gesandt, und er hat das perfekte Leben gelebt und ist an deiner Stelle gestorben und hat diesen Graben, der zwischen uns war, der hat ihn überwunden, dass du rüberlaufen kannst und dass du durch Jesus bei Gott sein kannst. Und das kannst du, wenn du glaubst, dass Jesus für dich gestorben ist, für dich auferstanden ist und wenn du dein Vertrauen auf ihn setzt. Und wenn wir das so machen, dann ist das wie bei diesem Soldaten, der diesem kleinen Jungen vertraut hat, dann haben wir Zugang zum Vater durch Jesus. Und vielleicht hörst du das heute das erste Mal und willst mehr darüber hören, dann komm gerne nach dem Gottesdienst auf mich zu oder komm zum Gebetsteam, das angekündigt wurde und dann können wir da ins Gespräch kommen. Da kannst du mehr darüber erfahren, mehr darüber hören, was es bedeutet, mit Jesus zu leben. Und wenn du dann so eine Entscheidung getroffen hast, dann wird das Auswirkungen haben. Und bei Ruth 10 wird die Entscheidung für Gott und für ein hingegebenes Leben, die hat Auswirkungen, weil echte Hingabe, die zeigt sich in der Tat. Und zwar zeigt es sich darin, dass man aus Liebe zu Gott und zu den Menschen mehr tut, als man tun muss oder halt die Pflicht oder der menschliche Anstand es verlangt. Und auch da ist Ruth uns ein Vorbild. Wir erinnern uns, sie hat jetzt die Entscheidung getroffen, mit Naomi mitzugehen. Alle Versuche von Naomi, ihr das irgendwie ausreden zu wollen, die sind fehlgeschlagen. Und jetzt sind die beiden zurück. Und sie sind in Bethlehem angekommen. Was macht Ruth? Sie sagt, lass mich doch Ehrenlesen gehen. Und das Ehrenlesen, das ist das Recht der Armen und Fremdlinge. Und das kann man sich so vorstellen, bei der Ernte damals sind immer hier und da vielleicht so ein paar Büschel stehen geblieben und der Rand von so einem Feld, den durfte man nicht komplett abernten, dass eben Leute, die absolut gar nichts haben, das irgendwie zusammensammeln können und damit überleben können. Und ich kann mir vorstellen, dass es voll der Knochenjob war. Ich weiß nicht genau, wie es damals aussah, wie warm es war. Also wie ich mir das vorstelle, war es heiß. Die Sonne, die knallt der Ruth hier auf den Rücken runter, in mühevoller Arbeit, hier mal was, da mal was, musste ja alles irgendwie zusammenlesen. Und dann war das auch noch sehr gefährlich. Sie war eine Witwe und sie war eine Ausländerin. Wir erinnern uns, in dieser Zeit, da hat jeder getan, einfach was er gerade Lust hatte. Da hat sich niemand groß an das Gesetz gehalten. Im Großen und Ganzen, natürlich gab es immer einzelne Leute, von so einem werden wir später hören, aber es war gefährlich. Und sie erspart ihrer Schwiegermutter diese körperliche Mühe, diese Anstrengung und die Bloßstellung. Man geht davon aus, dass die Naemi vor der Auswanderung nach Moab sehr wohlhabend war. Und das wäre die absolute soziale Blamage gewesen, wenn jetzt diese ehemals wohlhabende Frau auf einmal auf dem Feld rumrennt und Ehren sammelt. Überlegt euch, ihr kennt jemanden, der hat richtig viel Geld, verliert alles und auf einmal seht ihr ihn beim Pfandflaschen sammeln. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Das ist echt tragisch. Und die Ruth, die übernimmt diese Arbeit, die nimmt das auf sich und ihre fleißige Arbeit, die bleibt nicht unbemerkt, sondern, genau das die Folie, die anderen Feldarbeiter, die merken das und vor dem Feldbesitzer, also Boas gehört dieses Feld, das ist der Feldbesitzer, da loben sie die Arbeit von Ruth. Die macht nicht nur Larifari hier mal so ein bisschen, sondern die zeigt richtig, richtig Einsatz. Und als der Boas das hört, da gibt er der Ruth einmal zu essen und er stellt sie unter seinen Schutz und befiehlt sogar, dass man mehr Ehren für sie stehen lässt. Und der Boas, der hat ja auch schon gehört, wie vorbildlich Ruth in der Vergangenheit unterwegs war. Das hatte sich rumgesprochen. Und später heißt es über Ruth, dass jedermann im Tor, das war damals der Ort der Rechtsprechung meines Volkes, weiß, dass du eine tugendhafte Frau bist. Für alle, die gerne ein bisschen mehr in der Bibel lesen, im Alten Testament gibt es ein Kapitel Sprüche 31, da wird die tugendhafte Frau beschrieben. Und das ist genau das gleiche Wort, was Boas hier verwendet. Und mit ihrem Verhalten, da lebt die Ruth so, wie eigentlich Israel, wie eigentlich das Volk Gottes, das sich immer wieder von Gott abwendet, leben sollte. Ja, lass mich ein kurzes Zwischenfazit ziehen, was man daraus mitnehmen kann. Echte Hingabe geschieht immer aus Liebe zu Gott und zu den Menschen und die braucht ein Gegenüber. Das braucht eine Person, die dir gegenübersteht. Und das sehen wir auch in 1. Korinther 13. Da heißt es in Vers 3, und wenn ich alle meine Habe austeilte und mein Leib hingäbe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Ja, und bei Ruth sehen wir, dass sie hat den Gott Israels, sie hat seine Güte und Barmherzigkeit kennengelernt. Und diese Liebe, die sie von Gott erfahren hat, die zeigt sie jetzt ihrer Schwiegermutter, weil sie Naemi kennt. Sie weiß, wie anstrengend das ist. Sie weiß, was für eine Bloßstellung das wäre, da jetzt Ehren zu lesen für sie. Ja, was können wir daraus lernen? Erster Punkt, alles startet damit, Gott zu kennen. Und die Liebe und Dankbarkeit zu Gott, das soll deine erste Motivationsquelle sein. Also die Beziehung mit Jesus, die wir vorher gesehen haben, die ist die Basis. Und wenn das nicht so ist, dann ist die ganze Arbeit bloß Moralismus, bloß Religion, bloß Regelwerk. Und das hat einfach keinerlei Bestand. Ja, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann frag dich mal, wie habe ich ganz konkret in meinem Leben Gottes Liebe und Gnade erfahren? Und nimm dir die Zeit, darüber nachzudenken. das zu reflektieren heute Nachmittag. Denk darüber nach, lerne Gott besser kennen. Und dann bleib aber nicht da stehen, sondern mach den nächsten Schritt und lass dich von Gottes Liebe motivieren und frage ihn, was er für dich vorbereitet hat. Und dann zeig anderen Menschen durch ein Leben in Hingabe, wie gut Gott ist. Ja, wie kann das ganz konkret aussehen? In der Einsatzwoche habe ich einige von euch erlebt, den einen mehr, dem anderen weniger. Ich weiß gar nicht, was im Hintergrund alles getan wurde. Deshalb, ihr seid auch alle mit angesprochen. Aber ich habe gesehen, wie Matze sich für uns Zeit genommen hat. Obwohl er eine Hebräischprüfung schreiben musste die Woche. Hat er sich Zeit genommen. Wir waren bei Dorothea und bei Johann untergebracht. Und morgens immer, wenn wir aufgewacht sind, war schon Frühstück gemacht. Sie haben uns versorgt. Dann Familie Janssen war in der Küche im Einsatz. Habe ich öfters da rumrennen sehen, gefühlt jeden Abend irgendwie in der Küche unterwegs. Und noch vieles mehr wurde da im Hintergrund getan, an den Lego-Tagen. Auch was man vielleicht gar nicht alles sieht im Detail. Und ich finde das voll ermutigend, wie ihr als Gemeinde füreinander und für Menschen in eurem Umfeld da seid. Und da möchte ich euch auch ermutigen, dass ihr weiterhin so seid und keine GmbH werdet. Also keine Gemeinde mit beschränkter Hingabe. Ja, sondern keine GmbH sein, bleibt mit Gott im Gespräch und haltet Ausschau, was er für euch vorhat. Einmal als Gemeinde im Gesamten, aber auch jeder persönlich. Und wo ihr euch Zeit nehmen könnt, um eure Mitmenschen besser kennenzulernen, ihre Bedürfnisse besser kennenzulernen, zu sehen, was brauchen die Menschen um euch herum. Und dann Licht und Salz zu sein und hingegeben zu leben. Und dieses hingegebene Leben ist so wichtig. Es wird nämlich auch gesegnet. Ja, echt, Gott segnet echte Hingabe und jeder, der auf ihn vertraut und auf ihn baut, der wird von ihm geleitet. Und wir haben gerade schon gesehen, wie der Boas sich um die Ruth gekümmert hat. Aber das ist noch nicht alles. Gegen Ende von Kapitel 2 stellt sich heraus, dass Boas ein Löser der Familie ist. Klingt sehr abstrakt, ich erkläre es gleich, was das ist. Und am Anfang von Kapitel 2, da lesen wir, es traf sich aber, dass jenes Stück Feld dem Boas gehörte. Da wird von einem Zufall beschrieben, das ist irgendwie so gekommen. Und im Grundtext steht da die Redewendung, ihr Zufall fand zufällig. Kann man schwer übersetzen auf Deutsch, aber ich denke, die Stelle zeigt richtig gut, was Sprüche 16, Vers 9 aussagt, veranschaulicht das. Das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg aus, aber Gott lenkt dann die Schritte. Und so ist es auch im Leben von Ruth. Sie zeigt Initiative, sie zeigt Entschlossenheit und sie ist gehorsam. Und Gott führt Ruth und erst im Nachhinein, rückblickend, als sie zurückschaut, da sieht sie, wie sie geführt wurde. Genau, ich habe versprochen, auf den Löser kurz einzugehen. In aller Kürze, das ist ein Gesetz im Volk Israel damals gewesen. Und das soll sicherstellen, dass kein Familienname verloren geht. Im Fall von Ruth sah das so aus. Also der Familienname, der war immer an Landbesitz gekoppelt irgendwie. Und zu Beginn von Ruth Kapitel 4 wird beschrieben, dass Naomi Land von ihrem verstorbenen Mann Elimelech besessen hat. Und jetzt scheint diese Ruth gemeinsam mit Naomi, weil die ja zusammengehören, Anrecht auf dieses Feld zu haben. Und Naomi, die ist verarmt, die kommt verarmt zurück und möchte dieses Grundstück verkaufen. Und jetzt ist es so, die Ruth, die ist im heiratsfähigen Alter. Das kann jetzt nur ein enger Verwandter kaufen. Und wenn der das kauft, dieses Stück Land, dann wird von ihm erwartet, weil die Ruth so jung ist, dass er die Ruth auch heiratet und dass er mit ihr Nachkommen zeugt, die dann diesen Namen von diesem verstorbenen Elimelech haben. Das heißt, auf dem Grundstück ist der Name dann trotzdem noch drauf und der Name wird nicht ausgerottet, der bleibt bestehen. Ja, und nach all dieser Hingabe, die Ruth geleistet hat, die hat sich wirklich hingegeben, sie ist in das fremde Land gegangen, sie hat Ehren gelesen, sie war gehorsam, sie hat Einsatz gezeigt. Dann will Naomi jetzt dafür sorgen, dass Ruth heiratet Und heiraten heißt damals, dass man sozial abgesichert ist. Und da gibt es ja ganz genaue Anweisungen, wie sie bei Boas einen Heiratsantrag machen soll. Und die Ruth, die ist wieder gehorsam. Sie sagt, mache ich so, und dann macht sie es auch genau so. Also das geht eins zu eins ineinander über, die Worte und die Tat zusammen. Und als sie diesen Heiratsantrag macht, stellt sich heraus, dass es noch einen näheren Verwandten als diesen Boas gibt. Und der hat dann als erstes das Recht, sozusagen das Land auszulösen, heißt eben die Ruth zu heiraten und das Land dann zu besitzen und diesen Nachkommen schafft von Elimelech sicherzustellen. Und der Boas, der verspricht Ruth aber, ich werde mich darum kümmern und wenn der Mann ablehnt, dann übernehme ich. Und so kommt es auch. Die Ruth, die hält auf Anweisung ihrer Schwiegermutter die Füße still, muss wieder gehorsam sein, muss abwarten. Und Boas, der ist im Tor, also im Ort der Rechtsprechung, und er greift die Initiative. Ne? Er geht da ins Gespräch und der Löser, der vor ihm dran wäre, der nähere Verwandte, der lehnt ab. Und der Boas, der steht zu seinem Wort und er heiratet die Ruth. Und das ist so das Ende der Geschichte. Und da zeigt sich der Segen, der zeigt sich einmal für Ruth, sichtbar schon heute. Sie lebt mit Gott, sie ist verheiratet und damit sozial abgesichert. Und jetzt müssen wir uns überlegen, die hat 10 Jahre lang war die verheiratet mit ihrem alten Mann und die hat keine Kinder bekommen. Und jetzt schenkt Gott es ihr, dass sie schwanger wird und einen Sohn bekommt. Und der Segen ist aber nicht nur sichtbar. Also die Ruth, ich denke nicht, dass die damals wusste, dass wir heute mal in der Bibel, was weiß ich, wie viele Millionen Menschen von ihr diese Geschichte schon gelesen haben. Und sie weiß auch noch nicht, dass sie eine leibliche Vorfahrin von Jesus Christus ist, der die wichtigste Person der Menschheitsgeschichte und das absolute Zentrum der Menschheitsgeschichte darstellt. Ja, und die Erlösung von Ruth, die in das Volk Gottes aufgenommen wurde, diesen Vorgeschmack auf das, was wir heute erleben können, wenn wir auf Jesus Christus vertrauen, dass wir in die Familie Gottes aufgenommen werden. Wenn du auf Jesus Christus dein Vertrauen setzt, dann bist du ein Kind Gottes. Und das ist so ein Vorschatten, die Geschichte, die das veranschaulicht. Ja, aber der Segen, der bleibt nicht nur auf Ruth begrenzt, sondern auch Naemi, die wird sozial wiederhergestellt. Also die früher der Spott war der Leute, wirklich reich, kommt zurück, muss jetzt ihre Tochter Ehren sammeln lassen. Sie bekommt einen Sohn und die ist sozial wiederhergestellt. Und die Frauen im Ort, die loben Gott dafür und geben Gott dafür die Ehre. Ja, was können wir da mitnehmen aus diesem letzten Punkt, dass Gott das segnet? Gott sieht alle deine Mühe. Also Gott sieht alles, er weiß alles und er sieht, was du aus Liebe zu ihm und zu deinen Mitmenschen getan hast. Und er vergisst auch nicht, was du getan hast aus Liebe. Und manchmal bekommen einen Teil des Lohnes schon heute. Die Ruth, die hat einen Sohn bekommen. Das heißt jetzt aber nicht, dass das immer so ist, dass man immer alles direkt bekommt. Es gibt Leute, die erzählen Menschen von Jesus, die sehen ihr Leben lang, sehen die nicht, dass sich jemand für Jesus entscheidet. Aber eines Tages werden sie es sehen, nämlich spätestens, wenn Jesus wiederkommt. Und das ist absolut sicher. Und dann wird Gott das Ganze auch lohnen. Und wir sehen auch, dass durch dein Leben in echter Hingabe andere gesegnet werden. Nicht nur Ruth profitiert, auch ihre Schwiegermutter profitiert. Und Gott segnet das Ganze, indem er echte Hingabe und Gehorsam Menschen, die das an den Tag legen, die leitet er. Es gibt eine Regel in der Physik, die besagt, ein Objekt, das kann nur gelenkt werden, wenn es in Bewegung ist. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in einem Auto, ihr seid alle schon im Auto wahrscheinlich gesessen und mal umparken wolltet, und dann sitzt ihr drin, lenkt, mal vorne dreht sich die Achse ein bisschen, aber ihr könnt nicht umparken. Das geht bloß, wenn man aufs Gas drückt, nach vorne fährt und dann parke ich um. Und so ist es auch, auch bei uns in unserem Leben, wenn wir vor Entscheidungen stehen, dann sei wie Ruth initiativ, dann tu Schritte im Glauben und im Gebet, plane gemeinsam mit Gott und sei bereit, dich aber von Gott auch korrigieren zu lassen. Und dann vertraue darauf, dass Gott dich führt. Weil oft, die Ruth hat das erst im Nachhinein gemerkt und so ist auch heute bei uns oft. Oft sehen wir erst viele Jahre später, wie Gott damals vielleicht diese eine Schranke in deinem Leben gedreht hat und dein Leben einen anderen Lauf genommen hat, wie es sonst genommen hätte und wie er alles zu einem guten Ende geführt hat. Ja, und wenn du das rückblickend siehst, dann schreib es dir auf. Wir Menschen sind sehr vergesslich. Ich weiß noch nicht mal, was ich gestern zum Mittag gegessen habe. Also schreibt euch das auf und wenn es dann wirklich mal hart auf hart kommt, dann könnt ihr euch das wieder rausnehmen und dann seht ihr, wie Gott wirklich führt. Und jetzt habe ich zwei Fragen für dich. Ganz am Ende. Jetzt hast du das alles gehört. Jetzt geht es um dich ganz persönlich. Nämlich erstens, bist du bereit, eine Entscheidung, das heißt eine Abkehr von dem alten Konzept, hin zu Jesus zu treffen? Und wenn du diese Entscheidung getroffen hast, dann die Frage an dich, bist du bereit, aus Liebe hingegeben zu leben? Gott wird es segnen. Amen.